Hallo, liebe Community, und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt mal wieder eine richtige Podcast-Folge. Hat ja lang genug gedauert, würde ich sagen. Boah, die habe ich auch schon ewig quasi auf Halde liegen sozusagen. Und jetzt habe ich mir das für heute Abend ganz fest vorgenommen. Und was passiert? Klar, da will man einmal eine Podcast-Folge aufnehmen und abends kurz vor 10 kotzt einem dann das Kind das ganze Bett voll. Na ja. Was willst du machen? Jetzt mache ich das trotzdem. Thema soll mal sein Streptococcus uberis. Weil ich habe festgestellt, dass ich bisher noch überhaupt keine, in Anführungszeichen, richtige Mastitis-Folge habe. Ich habe zwar einen Notfall in der Tierarztpraxis eine Folge über Kolimastitis gemacht. Und das ist ja auch wirklich wichtig und alles. Und ich finde, die ist mir auch ganz gut gelungen. Entschuldigung, ich bin hier gerade noch dabei, die Überwachungskamera im Kinderzimmer einzustellen. Na, wird schon passen. Genau, die ist mir, denke ich, auch ganz gut gelungen. Und die ist auch wichtig. Und Koli ist ja auch wirklich meistens ein krasser Notfall. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, echt noch nichts zu Euterentzündung. Ich habe mal was zu selektiven Trockenstellen und sowas gemacht. Und ich glaube, sowas irgendwie wie eine Behandlungsentscheidung bei Mastitis oder so. Aber ja, ansonsten zu den Erregern selber tatsächlich noch gar nicht. Und weil Uberis ja nun mal so mit einer der Mastitis-Erreger ist, wenn nicht der Mastitis-Erreger, habe ich gedacht, dann fangen wir doch auch mit dem Kandidaten mal an. Jetzt habe ich natürlich, weil es so gut passt, auch noch meinen Zettel mit meinen Notizen verschludert. Ich habe keine Ahnung, wo ich den gelassen habe. Von daher wird das jetzt auch noch zu allem Überfluss so ein bisschen so eine Freestyle-Folge, was bei Uberis irgendwie sportlich ist, weil Uberis ist ja schon, boah, ich sag mal, anspruchsvoll. Aber ich habe gesagt, wisst ihr was, ne, ist doch wieder einfach nur die nächste Ausrede. Kind wollte nicht schlafen, Zettel ist weg, machen wir halt keine. Nee, machen wir doch. Wenn es ein bisschen durcheinander ist und vielleicht nicht meine allerbeste Podcast-Folge überhaupt, dann seht es mir bitte nach. Wenn mir noch Sachen im Nachhinein einfallen, die ich eigentlich unbedingt sagen wollte, die ich vergessen habe, dann reiche ich es halt nach. Oder wenn euch noch was einfällt, wo ihr sagt, Moment, das ist doch voll wichtig und das habt ihr überhaupt nicht erwähnt, dann bitte auch immer schreiben, Bescheid sagen. Das werde ich dann natürlich definitiv in irgendeiner Form berücksichtigen und nachreichen, gar keine Frage. Weil das ist mir schon wichtig, dass das zumindest in den wichtigen Punkten auch vollständig ist, der Spaß hier. So, weil es mir jetzt schon auf die Stimme schlägt, weil ich gerade auch dreimal das Einschlafbuch vorlesen musste, werde ich mir jetzt noch schnell was zu trinken holen und dann legen wir los mit Uberis. So, eine Tüte, wie heißen die? Sour Stars, Lachgummis, okay. Habe ich jetzt zu einem Überfluss auch noch gefunden, wenn ihr zwischendrin Kaugeräusche holt, es tut mir leid. Aber die sind gerade, die schmecken gerade total geil. Muss auch mal zwischendrin sein. Also wenn die Aussprache etwas undeutlich wird, so wie jetzt, esse ich vielleicht gerade so ein Gummitierchen. Okay. So. Oh Gott, die sind viel zu lecker. So, also, wir fangen mal an. Also, Streptococcus uberis. Eine der häufigsten Erreger von Mastitiden, meiner Erfahrung nach, bei Milchkühen. Und, wo fangen wir? Wir fangen erstmal mit ein paar Fakten an. Ist ein gram-positiver Erreger und gehört typischerweise zu den umweltassoziierten Keimen. Es gibt ja die Einteilung bei den Mastitis-Erregern in Kuh-assoziiert, die also eher beim Melken zum Beispiel von Kuh zu Kuh übertragen werden. Es gibt die umweltassoziierten Erreger, die also in der, wie der Name schon sagt, in der Umwelt der Tiere, in typischerweise in Einstreu, in Kot und so weiter vorkommen. Und eben nicht unbedingt von Kuh zu Kuh übertragen werden, sondern während die Kuh im Stall unterwegs ist, infiziert sie sich selbst sozusagen. Und da ist dann häufig eher als Vorbeugemaßnahme irgendwo, oder die Vorbeugemaßnahme ist dann in der Regel irgendwo im Management zu suchen und nicht unbedingt beim Melken. Bei Uberis ist das ein bisschen anders, kommen wir gleich zu. Aber wie gesagt, prinzipiell gehört er erstmal zu den umweltassoziierten Keimen. Ist ein normaler Darmbewohner, zum Teil auch ein normaler Hautbewohner. Ist also logischerweise auch irgendwo im Kot der Kühe zu finden, auf den Laufgängen, im Einstreumaterial auch. Da auch, also das ist auch eine der wichtigsten Infektionsquellen tatsächlich. Ja, Gram-positiv genau, hatte ich gesagt, ist ein Streptokokke. Es gibt viele verschiedene Serotypen von Streptococcus uberis, sprich so eine Art, ja, verschiedene Unterarten, wenn ihr so wollt. Und da kommen wir auch schon zu einem ganz großen Problem der Geschichte. Das ist eine extrem große Erregergruppe, eine extrem heterogene Erregergruppe. Also es gibt sehr viele Serotypen, die sich wirklich in der Genetik stark unterscheiden, die sich im Hinblick auf ihre Virulenz und ihre, ach, jetzt fehlt mir das schlaue Wort dafür. Das gibt's doch nicht. Pathogenität, Dankeschön. So, also die unterscheiden sich in ihrer Virulenz, in ihrer Pathogenität. Also sie unterscheiden sich wirklich in ihren Fähigkeiten, quasi ins Euter einzudringen, sich dort anzuheften an den entsprechenden Strukturen, wo sie halt hin müssen, um krank zu machen. Und sie unterscheiden sich aber auch in ihren Fähigkeiten, überhaupt eine Krankheit hervorzurufen. Also nur weil ein Erreger da ist, macht er ja nicht direkt krank. Also auch Uberis ist nicht per se ein Krankheitserreger. Wie gesagt, gehört zur normalen Mikroflora im Stall. Ist nicht per se ein Krankheitserreger. Also in der Regel braucht es da nicht nur das Vorhandensein des Erregers, unter Umständen noch nicht mal nur das Eindringen des Erregers ins Euter. Auch das ist nicht zwingend krankmachend. Es kommt eben, wie gesagt, auf die obere Spezies an. Es kommt auch auf ja, den Immunstatus, die Fitheit, wie soll man das denn sagen, die, ne, die Abwehrkräfte der Kuh an, wirklich. Und wenn da das Zusammenspiel in dem Falle stimmt für den Erreger sozusagen, dann macht Uberis krank. Und das ist echt ein bisschen schwierig, weil, also es wird mittlerweile sogar diskutiert hier und da, ob Uberis noch weiter differenziert werden sollte, weil diesen ganzen Haufen an Bakterien einfach Streptococcus uberis zu nennen, das ist schon echt, ja, wie gesagt, die unterscheiden sich auch genetisch durchaus relativ stark voneinander. Also es ist da hier und da immer wieder auch mal in der Diskussion, ob man das noch weiter namentlich auch weiter differenziert, noch diese Spezies. Wie gesagt, das ist Zukunftsmusik noch, das passiert jetzt nicht übermorgen, aber es könnte sein, dass da noch eine weitere Differenzierung mal auf Dauer erfolgt. So. Das schon mal dazu, dann wissen wir da schon mal Bescheid. Jetzt kommen wir mal dazu, wo finden wir Uberis? Wie fangen sich die Kühe diesen Erreger überhaupt ein? Der Klassiker sind tatsächlich Liegeboxen. Ich persönlich bin ja ein großer Freund von Tiefstreuboxen, das ist so. Nichtsdestotrotz müssen die natürlich auch entsprechend gemanagt werden. Das hilft alle nichts. Und da ist es wichtig, Einstreumaterial klar sauber zum einen, dann auch gut gemischt. Ich meine, der Klassiker ist ja Stroh-Kalk-Wasser-Gemisch. Und da ist es zum Beispiel wichtig, dass die Trockenmasse des Einstreumaterials stimmt. Also eine Trockenmasse von über 75% ist ganz, ganz wichtig dabei. Weil sich die Bakterien natürlich in feucht-warmem Milieu, wie sie in so einer Liegebox nun mal herrschen, extrem wohlfühlen. Und von daher ist es schon wichtig, dass dann ein entsprechender Trockenmassegehalt in der Liegebox vorhanden ist. Weil auch nachgewiesen ist, dass eine ganz, ganz hohe Korrelation zwischen dem Bakteriengehalt im Einstreu und der Anzahl der Neuinfektionen vorliegt. Also da wirklich ganz extrem drauf achten. Liegeboxenhygiene, Kalkmenge sollte auch entsprechend stimmen, beziehungsweise in Hochboxen halt eben auch entsprechend kalken. Die Abmessungen der Liegebox spielen natürlich auch immer eine Rolle, weil klar, wenn die Liegeboxen alle zu groß sind, die Kühe alle schön ihren Fladen in die Box machen, hilft das nicht weiter. Der Klassiker, Laufgänge sauber halten, zum einen natürlich Hochspritzen von Mist, hilft auch nicht gerade, wenn das immer ans Euter spritzt. Und natürlich auch, um die Klauen entsprechend sauber zu halten, weil die Kühe nun mal in den Liegeboxen mit den Klauen sehr, sehr dicht am Euter dran liegen. Und wenn die halt natürlich mit dem letzten Schritt in die Liegebox, halt nochmal vor der Liegebox in den Kuhfladen treten, ist das auch nicht hilfreich und das dann halt mit in die Box schleppen. Von daher Laufgänge regelmäßig abschieben oder eben abschieben lassen von entsprechenden Robotern, von Schiebern, von was auch immer. Also auch da ein bisschen Laufwege auch sauber halten. Und der nächste auch nicht zu verachtende Punkt ist die Fütterung. Die Fütterungshygiene ist tatsächlich auch extrem wichtig. Einmal, weil sie natürlich auch direkt das Immunsystem der Kuh mit beeinflusst. Da kommen wir vielleicht ja gleich nochmal zu. Ah, ich hätte doch meinen Zettel irgendwie doch noch wieder mal suchen sollen. Also Futter selbst, ne, wenn da irgendwas nicht stimmt, das ist eigentlich auch so ein Klassiker, wenn da irgendwo Schimmel, Fehlgärung, Nacherwärmung, irgendwas vorhanden ist, dann vermehren sich auch da die Erreger tatsächlich sehr stark drinne. Und dann geht es natürlich auch darum, dass eine nicht passende Fütterung, eine nicht passende Rationsgestaltung, Schimmel im Futter, wie auch immer, natürlich ganz krass aufs Immunsystem auch wirkt. Ne? Wenn die Kühe nicht optimal gefüttert sind, wenn die vielleicht immer so ein bisschen scharf an der Kante zur Azidose gefüttert werden, wenn irgendwelche Mängel in Form von Mineralstoffen, Vitaminen, Spurenelementen da sind, das kann aufs Immunsystem drücken. Wenn die Futtervorlage oder das Ranschieben nicht passt, ne? Wenn dann also immer wieder Kühe da sind, die vielleicht immer mal ein bisschen wenig bekommen oder unregelmäßig ihr Futter dadurch bekommen, gerade die rangniedrigeren Tiere, auch das führt natürlich schnell zu schwankenden pH-Werten im Pansen. Das ist auch nicht sehr hilfreich fürs Immunsystem. Stoffwechsellagen werden natürlich durch die Fütterung ganz krass beeinflusst, ne? Im Hinblick auf Milchfieber, Ketose und so weiter, die auch alle Einfluss aufs Immunsystem haben. Von daher, Futter ist immer, also eigentlich in jedem Bereich, aber eben auch bei Uberis und Eutergesundheit im Allgemeinen einfach ein ganz, ganz großer Faktor. Klar, ihr kennt Homogenität der Mischung, Mischgenauigkeit, Schmackhaftigkeit, Tränken. Tränken gehört auch immer bei Futter mit dazu, ne? Die müssen auch sauber sein, die müssen auch jederzeit zugänglich sein, genug Durchfluss haben und so weiter und so fort. Also dieser ganze riesengroße Komplex Futter und Tränke macht einen ganz, ganz riesengroßen Aspekt in der Vorbeuge von Uberis aus oder auch in der Häufigkeit des Auftretens, je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Aber Futterhygiene, Futterqualität, nennen wir es einfach so mal, und Wasserqualität, ganz, ganz, ganz wichtig bei der Vorbeuge auch. Jetzt bin ich schon bei der Vorbereitung. Ja gut, weil es auch darum ging, wie sich die Kühe das einfangen können. Von daher, ja, passt schon irgendwie zusammen. Wir kommen gleich noch zu Klinik und Symptomen und Behandlung und dem ganzen Kram. Dann machen wir es diesmal halt mal so rum. Fangen wir mal mit dem Wichtigsten an. Ist doch auch schön. Liegeboxen hatten wir, Laufgänge, Sauberkeit und so weiter hatten wir. Für Weiden gilt natürlich das Gleiche letzten Endes. So, kommen wir zur Melkhygiene. Das mag jetzt den einen oder anderen wundern, weil er sagt, hey, Moment, hat sie nicht eben was von umweltassoziiert erzählt? Ja, hat sie. Aber nichtsdestotrotz, es ist mittlerweile gezeigt worden, das meinte ich vorhin am Anfang, dass das bei Uberis doch ein bisschen Spezialfall ist, dass sich einige Spezies gar nicht so selten von Kuh zu Kuh übertragen. Obwohl es ein umweltassoziierter Keim ist, ist eine Übertragung zwischen den Kühen möglich und gar nicht so selten anscheinend. Und auch hier beim Melken definitiv auch eine Übertragung über die Melkerhände möglich, weil das eben auch ein Keim ist, der sich auf der Haut durchaus wohlfühlt. Von daher ganz dringend Handschuhe tragen beim Melken. Dann ist das ein Erreger, der auch gerne auf der Zitzenhaut sitzt und dann natürlich über den geöffneten Strichkanal ans Euter kommt. Gerade während des Melkvorgangs, wenn der Strichkanal dann schön geöffnet ist, ist das eine wunderbare Möglichkeit zum Eindringen. Oder gerade wenn auch mal Einbrüche im Vakuum sind, wenn es mal zum Milchrückfluss kommt oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall ist das Melken durchaus trotzdem ein kritischer Punkt, wenn es um Uberis-Infektionen geht. Also von daher die Melkhygiene auch immer unbedingt beachten und da der Erreger eben auch auf der Zitzenhaut viel sitzt, auch da schauen, dass oder überlegen, wenn ein Problem mit Uberis vorhanden ist, ob auch ein Vordippen Sinn machen kann. Ne? Also gründliche Zitzenreinigung sollte ja sowieso selbstverständlich sein, ein Lappen pro Kuh, ihr kennt das Prozedere. Aber eben, wie gesagt, auch mal über Vordippen eventuell nachdenken, wenn eben ein Problem mit Uberis da ist im Bestand. Dann danach dippen sollte auch hoffentlich selbstverständlich sein. Ich bin auch ein großer Fan von Dippen und nicht Sprühen, weil Sprühen geht immer irgendwo hin unter Umständen. Mit Dippen hast du es halt wirklich an der Zitze. Da kann sich unten so ein schöner Tropfen bilden. Bei Uberis kann es auch mal Sinn machen, ein filmbildendes Dippmittel zu verwenden, um dann nochmal einen weiteren Verschluss irgendwie hervorzuzaubern. Ich bin heute mit Worten nicht so, ne? Ihr merkt's. Ich musste mich eben schon sehr anstrengen, nicht einfach mit einzuschlafen. Ja, also da eben schauen, dass ihr da eben auch möglichst Barrieren bildet für den Erreger, damit er nicht unbedingt in das Euter reinkommt. Das Euter oder die Zitze hat ja an sich erstmal zwei schöne Barrieren, ne? Einmal außen natürlich die Fürstenberg-Rosette, also beziehungsweise den Schließmuskel des Strichkanals, und oben dann nochmal am Übergang in die Zisterne hat es ja nochmal den Fürstenbergschen Venenring. Beides sind nochmal schöne Barrieren eigentlich, auch Immunbarrieren. Aber wenn die halt irgendwie offen sind durch was auch immer, entweder eben wirklich mechanisch geöffnet durchs Melken oder eben im Sinne von immunologisch geöffnet durch ein geschwächtes Immunsystem, dann ist dem Erreger eben ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Tür und Tor geöffnet. Was da auch mit reinspielt, ist so ein bisschen der Zuchtfaktor in dem Falle. Leicht melkende Kühe sind schön. Zu leicht melkende Kühe haben aber eventuell eben wieder ein Problem mit einem vernünftigen Zitzenschluss. Von daher reine Zucht auf Leichtmelkbarkeit, heißt das so? Ich glaube, ist das ein Wort. Ist also auch, hat irgendwo auch seine Grenze, was die Gesundheit angeht. Das da noch der Hinweis nebenher. Genau. Ja, andere Krankheiten braucht man nicht drüber sprechen, dass sie das Immunsystem beeinträchtigen. Damit natürlich ein Risikofaktor für eine Mastitis sind unter anderem durch Uberis, ist hoffentlich jedem klar. Auch andere Mastitiden können natürlich ein schöner Wegbereiter sein. Klauenerkrankungen sind immer ein Klassiker. Aber auch sowas wie, wir haben es eben schon mal kurz angesprochen, bei der Fütterung, Stoffwechselerkrankungen, ne? Ketosen schwächen das Immunsystem ungemein. Also das Risiko für Mastitin ist da auch um Vielfaches erhöht. Und Milchfieber zum Beispiel, einmal, weil das Immunsystem natürlich auch nicht gerade glücklich über so ein Milchfieber ist, aber zum Beispiel auch, weil in dem Moment, wo Milchfieber da ist, und sei es nur ein subklinisches, was heißt nur, die sind meistens noch viel schlimmer als die akuten oder die klinischen Fälle. Also und selbst wenn es nur ein subklinisches Milchfieber ist, auch da, wie gesagt, unten der Verschluss von der Zitze, das ist ein Muskel. Auch der funktioniert dann nicht optimal, wenn die Kuh Milchfieber hat, genau wie alle anderen Muskeln auch am ganzen Körper der Kuh. Von daher ist auch da wieder die Gefahr des Eindringens einfach gegeben. Dabei natürlich auch, wir haben vorhin ja schon mal eigentlich um Umgebungshygiene gesprochen, aber die Abkalbebox ist natürlich auch der Klassiker. Also bitte auch die wirklich, wirklich, wirklich sauber halten. Nicht nur fürs Kalb, auch für die Kuh. Eutergesundheit, Gebärmuttergesundheit. Ne? Also nicht nur an die Kälber denken, auch an die Kühe. Aber das Prinzip ist das gleiche, die Box muss halt sauber sein, die muss regelmäßig nachgestreut werden, die muss, je nachdem, wenn ihr Gruppenabkalbung habt, ist so die Faustregel, sage ich mal, nach jeder fünften Kalbung oder spätestens alle 10 bis 14 Tage muss das Ding wirklich mal richtig sauber gemacht werden. Da hilft alles nichts, zwischendrin muss trotzdem nachgestreut werden. Sorgt bitte wirklich für eine saubere Abkalbebox, nehmt die Nachgeburten da raus, ne? Das ist ja auch so ein Ding, diese Nachgeburten da drin liegen zu lassen, dann zu warten, bis der Hofhund sie frisst oder die Kuh selber, oder macht sie doch einfach weg. Dann ist sie weg, dann kann damit nichts passieren. Ich weiß, es ist auch natürlich, wenn die Kühe die fressen, und es ist auch, wenn die Kühe gesund sind und fit sind, ist das ja auch kein Thema. Aber wenn ihr halt da liegen bleibt und da vor sich hingammelt, ist auch keinem geholfen. Genau. Dann, wo wir eben schon beim Euter waren, es tut mir leid, ich habe, wie gesagt, mein Zettel nicht, es springt vielleicht thematisch ein bisschen hin und her. Die Euterkondition ist natürlich auch wichtig, jetzt nicht nur im Hinblick auf die Verschlussfähigkeit, wenn man es so nennen will, sondern auch die Zitzenkondition, sowas wie Hyperkeratosen vermeiden, sowas wie trockene, rissige Haut am Euter vermeiden. Ja, also auch da auf genug Pflege achten beim Desinfektionsmittel. Es muss nicht nur die Keime wegmachen, es sollte auch die Haut ein bisschen pflegen. Zitzenverletzungen sind auch immer ein Risikofaktor. Ja, genau. So, ich hoffe, ich habe da jetzt nichts ganz, ganz Wichtiges vergessen. Fütterung hatten wir, Liegeboxen hatten wir, allgemeine Hygiene hatten wir. Melkhygiene hatten wir, ja, ich glaube, im Großen und Ganzen sollte es das sein. Genau, so Symptome. Eigentlich so der Klassiker, sage ich mal, was ich so aus der Praxis am häufigsten kenne, ist, dass das in der Regel relativ in Anführungszeichen harmlos losgeht mit den klassischen dicken Flocken in der Milch. Aber dadurch, dass Uberis eben auch, wie gesagt, eine sehr, sehr breite Gruppe an Erregern irgendwie ist, ist auch die Bandbreite an Symptomen sehr, sehr unterschiedlich. Ihr könnt welche mit Fieber haben, ihr könnt welche ohne Fieber haben, ihr könnt welche einfach nur mit Flocken haben in der Milch, ihr könnt welche haben mit, wo die Milch eher so ein bisschen dünn wird und dann eben die dicken Flocken drin sind. Ihr könnt welche mit richtig dickem Eiter einfach drin haben. Es gibt auch welche, wo das Euter richtig knallerheiß und rot ist, wo man im ersten Moment denkt, oh Gott, Koli, und dann kommt aber doch der Eiter raus. Also kein Koli. Und ich hatte tatsächlich schon eine, die habe ich wirklich angefangen auf Koli zu behandeln, weil es echt so ein blutig-wässriges Sekret war wie beim Koli. Und ich habe bevor der Behandlung eine Milchprobe genommen, weil bei Koli geht man ja nun mal mit den Reserveantibiotika dran, wenn man den antibiotisch behandelt. Soll man ja gar nicht, aber ne, wenn denn dann, die Kuh war halt noch hochfiebrig und noch halbwegs fit, wo ich dachte, vielleicht können wir sie ja so halten, wenn ich direkt draufhaue sozusagen. Ja, und hab dann die Probe eingeschickt und dann hatte ich einen Uberis da drin. Also, gibt nichts, was es nicht gibt, wobei ich da so im Nachhinein auch gedacht habe. Und dann hat natürlich das Mittel für das Koli, hat dem Uberis, da hat er drüber gelacht, ne? Hat er schön weitergemacht. Aber im Nachhinein habe ich mir so gedacht, vielleicht hat er sich auch draufgesetzt. Vielleicht war es initial auch ein Koli und der Uberis hat sich draufgesetzt und der Koli war einfach schon nicht mehr nachweisbar. Das ist ja auch so typisch bei den gramnegativen Erregern bei Koli, dass die dann sehr schnell auch im Euter schon gar nicht mehr nachweisbar sind. Das war jetzt so meine Theorie im Nachhinein, dass sich da vielleicht der Uberis draufgesetzt hat. Gut, werde ich nie wissen, aber ist eine Möglichkeit. So, die gute Nachricht vorweg: Uberis lässt sich an sich gut therapieren. Die Resistenzlage ist eigentlich ganz gut. Auch da kommt es auf den Erregertyp an, den man da gerade hat. Ne? Manche haben mehr Resistenzfaktoren als andere, mehr Resistenzmechanismen als andere. Also es gibt auch durchaus Uberis-Typen, die sich im Euter auch im Drüsengewebe intrazellulär verstecken sozusagen und so der Therapie so ein bisschen entgehen. Es gibt welche, die sich auch entsprechend den Immunantworten der Kuh ganz gut entziehen können, die Mechanismen entwickelt haben, um der Phagozytose, also dem Aufgefressenwerden sozusagen von den Fresszellen der Kuh, zu entgehen. Also die gibt es auch. Das ist natürlich schon ziemlich gewieft. Insgesamt ist die Resistenzlage aber trotzdem relativ gut und die reagieren auch sehr gut auf ganz einfache Penicilline, Amoxicilline. Damit lassen die sich in der Regel wirklich gut behandeln. Je nach Schwere, je nach klinischem Erscheinungsbild muss man dann natürlich abwägen, ob man rein lokal behandelt, ob man nur über eine systemische Behandlung, also per Spritze behandelt, oder ob man beides kombiniert. Muss man dann sehen. Dann, wie bei jeder Mastitis, auch ganz, ganz dringend immer ein Entzündungshemmer dabei, ganz wichtig. Den bitte nie, nie weglassen, weil tatsächlich auch bei, oder was heißt auch bei Uberis, sondern weil bei Uberis die Schwere der Erkrankung auch so ein bisschen vom Immunsystem der Kuh abhängt. Also es gibt auch Kühe, und das wohl gar nicht so selten, die auf einen vergleichsweise harmlosen Erreger wie Uberis, wie gesagt, das ist nicht per se ein krankmachender Erreger. Ne, das ist ein Bakterium, ja. Aber nur weil er da ist, macht er nicht zwingend krank. Aber es gibt eben Kühe, die auch ein bisschen, wo das Immunsystem auch ein bisschen zu krass reagiert, einfach, ne? So ein bisschen ähnlich wie eine allergische Reaktion, ne? So eine etwas übersteigerte Immunantwort. Und das macht die Kuh dann letzten Endes krank, ne? Wenn die Kuh wirklich vom Immunsystem her voll draufhaut, dann sind natürlich auch Sachen wie Schwellung, wie Rötung, wie Fieber, Entzündungszeichen, eben Entzündungen, sind ja durchaus vom Körper hausgemacht. Die sind ja nicht vom Erreger unbedingt ausgehend, sondern viel auch vom Immunsystem der Kuh verursacht. Und manche Kühe, die reagieren da eben einfach ein bisschen über vom Immunsystem her. Und da ist es dann tatsächlich sehr hilfreich, wenn man so ein Schmerzmittel, so ein NSAID, heißen sie ja nun richtig, also nicht steroidales Antiphlogistikum, dazu gibt, was zum einen mal die Schmerzen nimmt, was ja auch wichtig ist durchaus bei einer handfesten klinischen Uberismastitis. Ach, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass sie auch, ne, manche machen halt wirklich die volle Bandbreite der Klinik und manche machen so ein bisschen
Zählzahlerhöhung und sonst ist nichts weiter zu sehen. Können wir gleich nochmal kurz drüber sprechen. Wir führen gerade mal den einen Gedanken zu Ende. Seht ihr, jetzt habe ich schon den Faden verloren. Es ging um Behandlung. Moment. Genau. Und da helfen diese nicht steroidalen Antiphlogistika eben, wie gesagt, zum einen, um die Schmerzen wegzunehmen, was gut ist, um die Kühe auch vernünftig weiter ausmelken zu können. Und um ihnen die Schmerzen zu nehmen, damit sie zum Beispiel auch am Fressen bleiben und Co. Damit das Wohlbefinden einfach ein bisschen gesteigert wird. Ist ja auch durchaus eine Tierschutzfrage. Und die regulieren aber dann auch diese Immunantwort, diese Entzündungsreaktion ein bisschen runter. Und auch das kann sehr, sehr hilfreich sein in dem Moment, weil manchmal so eine krasse Reaktion gar nicht nötig wäre, um den Erreger tatsächlich zu eliminieren. Und das teilweise dann auch, also auch so eine überschießende Entzündungsreaktion kann eben durchaus auch Eutergewebe, Drüsengewebe und so weiter schädigen. Oder auch mal die Bluteuterschranke in Mitleidenschaft ziehen und so weiter. Also von daher ist es dann auch gar nicht schlecht. Der Körper soll ja reagieren, das Immunsystem soll reagieren, um Gottes Willen, aber halt in einem angemessenen Rahmen. Ne, zu viel ist dann eben auch manchmal zu viel des Guten einfach. Also von daher, NSAIDs nie vergessen bitte. Genau, und dann, wie gesagt, die ganz stinknormalen Antibiotika wie Penicillin, wie Amoxicillin, die helfen in der Regel. Die helfen in der Regel gut. Dann gibt es noch gewisse Kombipräparate fürs Euter, die auch sehr gut helfen. Ja, wenn man sicher gehen will, dass da eventuelle Resistenzfaktoren noch irgendwie umgangen werden, kann man natürlich auch Amoxicillin in Kombination mit Clavulansäure nehmen. Ja, Trimethoprim, Sulfonamid ist jetzt vielleicht nicht allererste Wahl, habe ich aber hier und da auch schon mit Erfolg angewendet. Also man hat eigentlich genug Medikamente, um diesen Erreger erfolgreich zu therapieren. Und das Schöne auch ist, die zweite gute Nachricht, dass auch in wirklich einer hohen Prozentzahl eine klinische und bakteriologische Heilung auch tatsächlich erfolgt. Also klinische Heilung ist immer, dass die Kühe dann irgendwie symptomfrei sind und eine bakteriologische Heilung auch wirklich, dass dann keine Bakterien auch mehr nachweisbar sind. Also und das wird im Großteil der Fälle durch eine normale Therapie über zum Beispiel 5 Tage auch erreicht. Das ist die gute Nachricht. Ihr ahnt schon, weil ich das so betone, es kommt vielleicht eventuell noch eine schlechte hinterher, die kommt jetzt. Es ist leider häufig so, dass Uberis sehr zu Rezidiven neigt. Rezidiven sind immer, oder Rezidiv bedeutet, dass eben die Erkrankung weg ist und dann in einem sehr kurzen Zeitraum wieder auftritt. Das ist jetzt bestimmt nicht die ganz genaue Definition laut Schrembel, aber dass diese Krankheit halt dann wiederkommt. Wobei auch das eigentlich nicht ganz korrekt ist, weil in einem Großteil der Fälle ist mittlerweile nachgewiesen, dass die Erkrankung durch diesen Erreger nicht wiederkommt, sondern dass in einem ganz kurzen Zeitabstand eine Neuinfektion mit einem anderen Uberis-Typen erfolgt. Das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Dann hat man den einen weg, dann kommt der nächste und die geben sich halt gern die Klinke in die Hand, weil eben der Erreger, der vorher drin saß und schon mal eine Mastitis verursacht hat, eben dafür eine gewisse Vorschädigung gesorgt hat, sodass es der Nächste dann auch viel einfacher hat, dann wieder eine Infektion hervorzurufen. Und das ist echt tückisch bei Uberis und das habe auch ich schon mehrfach feststellen müssen, dass man den bei manchen Kühen, es sind auch häufig bestimmte Kühe, die das immer und immer wieder haben, alle 4, 5, 6 Wochen kommen die mit so einer blöden Mastitis um die Ecke. Noch nicht mal immer eine chronische, aber das sind dann gerne so Kandidaten, die dann alle paar Wochen, manchmal noch nicht mal alle 6 Wochen, sondern manchmal auch alle 3 Wochen, mit einer astronomischen Zellzahl auf einem oder mehreren Vierteln dastehen, vielleicht noch nicht mal krank sind, aber wie gesagt, wo die Zellzahlen auf einmal nach oben schießen von einem Tag auf die anderen oder die dann auch wirklich tatsächlich mehrere klinische Mastitiden innerhalb einer Laktation bekommen. Und das ist halt echt krass undankbar an diesem Erreger, dass wenn so eine Kuh den einmal hat, es gibt Kühe, die haben den einmal, dann behandelst du die und dann ist gut. Dann ist ja alles schön. Dann ne, wollen wir uns auch gar nicht beschweren. Herrgott, das passiert halt mal. Ich kriege auch mal einen Schnupfen. Aber es gibt halt echt diese Kühe und das sind auch die, die irgendwann gehen und irgendwie auch gehen müssen, weil die es einfach nicht loswerden. Die sind dann vielleicht, klar, die sind natürlich auch durch diese Mastitis, durch den Uberis angeschlagen. Aber das sind dann häufig auch welche, die vielleicht schon mit einer Ketose in die Laktation gestartet sind, die vielleicht irgendwas an der Klaue haben, wie auch immer, die noch irgendwas, ich sag mal in Anführungszeichen, relativ kleines anderes haben, irgendein Popelding, wo man sonst sagen würde, boah, ja Gott, ne, mache ich zum Trockenstellen oder keine Ahnung, müssen wir an der nächsten Laktation, kriegt die halt vorher, müssen wir da ein bisschen auf die aufpassen, dass das nicht wieder passiert oder wie auch immer. Ne, wo man jetzt so sagt, ja gut, haben wir im Auge, aber ist jetzt nicht so dramatisch. Ja, und die werden es einfach nicht los. Und das ist echt Mist, weil das ja teilweise auch wirklich gute Kühe sind. Das ist halt auch wieder sowas, was häufig leider miteinander einhergeht, muss man sagen. Bei höher leistenden Kühen ist die Gefahr leider tatsächlich größer. Einmal, weil die halt einfach, wie gesagt, ich habe nichts gegen wirklich, wirklich hochleistende Kühe. Ich bin da immer schwer beeindruckt von, wenn es jemand hinkriegt, diese wirklich unfassbar hochleistenden Kühe in einem Top-Zustand zu halten. Das finde ich toll, ne, wirklich. Also, und dann sei es ihnen auch gegönnt. Und meistens, also in der Regel kriegt man ja auch so eine hohe Leistung nicht, wenn es den Kühen irgendwie schlecht geht. Ne? Von daher muss da ja irgendwas auch richtig gemacht werden. Nichtsdestotrotz ist ich, wie gesagt, ich vergleiche es halt immer mit einem Hochleistungssportler. Da muss halt alles sehr fein aufeinander abgestimmt sein. Und wenn da irgendwo ein Aspekt mal ein Schräubchen irgendwie locker sitzt, dann bricht dieses ganze Kartenhaus halt auch schnell mal zusammen. Also wenn man da nicht schnell genug reagiert. Klar, es gibt auch Betriebe, die haben das voll im Griff, wenn da eine Kuh mal anfängt, so ein bisschen auch nur irgendeine Abweichung zu haben, dann grätschen die sofort dazwischen und dann wird auch wieder alles gut. Aber wie gesagt, diese Kühe sind halt einfach nur mal im Management anspruchsvoll. Das ist einfach so. Das kann, glaube ich, keiner wegleugnen. Das ist ja auch, ich finde das auch eine super Herausforderung. Ich finde das auch irgendwie cool, wenn man das kann, wenn es gut gemacht ist, finde ich das top. Aber wie gesagt, es ist halt ein empfindliches Pflänzchen dann auch und so eben auch bei Mastitis im Allgemeinen und eben auch speziell bei Uberis. Und deshalb ist das halt manchmal so unfassbar undankbar, weil man dann eine wirklich, wirklich gute Kuh da hat und die wird einfach diesen verdammten Uberis nicht los. Das ist echt mies. Also, ja, ich meine, klar, wenn sie jetzt nicht klinisch irgendwie krank ist, dann kann man es immer noch mal zum Trockenstehen versuchen, dass man vor dem Trockenstellen noch mal eine Milchprobe nimmt, dass man dann noch mal eine Behandlung vor dem Trockenstellen quasi vorschießt sozusagen und dann eben noch antibiotisch zusätzlich trockenstellt oder in der Trockenstehphase auch noch mal eine Behandlung macht, je nachdem, das ist dann immer eine Einzelfallentscheidung. Ja, aber wie gesagt, es gibt halt einfach diese Tiere, die es einfach nicht loswerden. Und was noch dazu kommt, mittlerweile ist auch bewiesen, bei Aureus ist das ja so typisch, dass sie sich im Euter abkapseln, ne? Richtig, teilweise richtig in Abszessen oder ähnlichem, aber auf jeden Fall kapseln die sich ja im Euter ab, sodass die dann weder vom Immunsystem noch von irgendwelchen Medikamenten erfasst werden und dann immer wieder für diese Schübe sorgen, für diese Ausbrüche sorgen. Das ist bei Uberis so in dieser Form nicht der Fall, aber es gibt auch Uberis-Keime, also Uberis-Spezies quasi jetzt wieder, die so eine Art Biofilm bilden, die so eine Art, ja, in Klammern, also so eine Art Gemeinschaft bilden, die sich irgendwo an irgendwelchen Drüsenepithelzellen oder in Drüsenepithelzellen festhalten und dann da eben dann doch überdauern und dann eben doch wieder für eine Reinfektion sorgen. Also auch die gibt es, die dann tatsächlich doch auch im Euter noch weiter sich festsetzen, da überdauern. Also von daher ist es tatsächlich immer eine Einzelfallentscheidung von Tier zu Tier, von Betrieb zu Betrieb, was genau spezifisch das Problem ist. Das macht es natürlich nicht einfach. Man hat natürlich immer so diese typischen Selektionskriterien, dann, wenn es darum geht, welche Kuh muss ich denn jetzt wirklich gehen lassen oder welche nicht. Wenn man so sagt, ja, mehr als 2 klinische Mastitiden in einer Laktation oder wenn der Behandlungserfolg nicht gegeben ist und so weiter. Aber ich finde es halt trotzdem immer, boah, ja, es ist echt undankbar. Also es ist immer besser, man hat dieses Viech nicht irgendwo im Euter. Es ist einfach so. Weil wenn es erstmal da ist, boah, schwierig wieder loszuwerden, wirklich. Ja, so, das erstmal dazu. Ich überlege gerade, ich hoffe, ich habe jetzt nichts ganz Wichtiges vergessen. Ich gehe es gerade noch mal so ein bisschen durch. Ja, gut, weil wir gerade eben noch über das Trockenstellen gesprochen haben, wenn man da irgendwo auch Probleme rund ums Trockenstellen hat, irgendwie mit hohen Neuinfektionsraten nach der Trockenstehphase oder wenn man vielleicht die Abkabelbox nicht so sauber halten kann, wie man es gerne würde, aus Gründen auch immer, keine Ahnung, macht natürlich auch da vielleicht nochmal ein Zitzenversiegler zusätzlich Sinn, um da auch nochmal eine Barriere zu schaffen. Puh. Ja, ansonsten klar, das übliche Milchproben, Resistenztest und so weiter. Wobei, wenn man weiß, dass man da den Leitkeim hat, muss man jetzt auch nicht jede einzelne Kuh wieder, ne, untersuchen. Aber in regelmäßigen Abständen, ja. Nö, ich denke, die Hauptsachen haben wir durch, ne? Ja, mehr fällt mir jetzt nicht an. Ach so, vielleicht eine Anmerkung noch zum Schluss. Es gibt Impfstoffe gegen Uberis. Es gibt Impfstoffe gegen Uberis, gegen Koli, gegen Aureus an Euter-Erregern. Das sind jetzt die, die ich weiß. Vielleicht gibt es auch noch mehr, aber das sind die, die ich weiß, die ich kenne. Die sind, wie soll ich sagen, seht sie mal als Ergänzung. Die sind nicht schlecht, die sind aber auch kein Wundermittel. Also ich sag mal, wenn man jetzt einfach nur impft und den Rest lässt, wie es ist, dann kann man insofern Erfolg haben, als dass die Häufigkeit und Schwere einer klinischen Infektion abnimmt, dass das weniger wird, dass wirklich Tiere klinisch krank werden. Nichtsdestotrotz sind häufig Tiere subklinisch krank und man hat trotzdem diese negativen Effekte von Schädigung des Eutergewebes, von sage ich mal, Wegbereitern für die nächste Infektion und so weiter. Also ich finde, diese Impfstoffe, die können Sinn machen. Ich habe auch noch mal die Tage irgendwann in den Empfehlungen von der STIKO-VET geguckt, also von der Ständigen Impfkommission für die Veterinärmedizin. Auch die empfehlen die Impfstoffe auf einzelbetrieblicher Basis. Ich weiß nicht, wie das, also die haben so, also ne, die haben ja so ein Ampelsystem von der STIKO. Mit, ich glaube, Rot ist dann verboten, Gelb ist irgendwie vorgeschrieben oder nur in bestimmten Situationen erlaubt oder irgendwie so. Und dann gibt es aber auch bei den Grünen noch die Abstufung von einem grünen Punkt bis zu drei grünen Punkten. So drei grüne Punkte ist dann sowas wie uneingeschränkt zu empfehlen. Und die haben halt bei diesen Euterimpfstoffen einen grünen Punkt, was in dem Falle auch heißt, dass die nicht unsinnig sind, aber als einzelbetriebliche Entscheidung quasi eingesetzt werden sollten, im Rahmen aber auch eines Gesamtkonzepts irgendwie. Also nur einfach diesen Impfstoff einzusetzen, wie gesagt, das bringt auch gewisse Erfolge. Ist jetzt nicht so, dass es nichts bringt, aber ja, überzeugend ist das damit auch nicht. Also man ist das damit nicht los. Jetzt nicht so wie bei roter Corona zum Beispiel, bei diesen Mutterschutzimpfungen, wo man die Kühe impft und diese Kälber haben tatsächlich kein roter Corona mehr. Das ist ja total genial, das Zeug, ne? So ist es nicht. Oder auch Flechteimpfstoffe sind ja in der Regel auch echt richtig gut wirksam, ne? Da impfst du die Viecher, dann kriegen die das nicht oder heilen innerhalb von wenigen Tagen außer wie auch immer. So ist es halt leider Gottes nicht. Aber wenn man wirklich ein handfestes Uberis, in Klammern Aureus Coli, ne, Problem hat und damit ein Tierarzt sowieso ein Konzept erarbeitet, um dem irgendwie Herr zu werden, um da irgendwie, ne, nicht ständig Kühe deswegen abgehen lassen zu müssen. Also wenn man da wirklich in einem Sanierungskonzept, sage ich mal, drin ist, dann macht es durchaus Sinn, auch mal den Sinn von solchen Impfstoffen mitzuprüfen. Sprecht da mit einem Tierarzt drüber. Häufig haben auch die Pharmafirmen noch eine tiermedizinische Beratung dabei. Klar, die muss natürlich auch immer kritisch hinterfragt werden, weil die kommen natürlich von der Firma und die wollen natürlich auch den Impfstoff verkaufen. Aber wenn das eine seriöse Firma ist, und das sind die in der Regel, dann verkaufen die auch nicht auf Teufel komm raus ihren Impfstoff, weil wenn das dann nach hinten losgeht, dann haben sie einmal einen Impfstoff verkauft, aber trotzdem wird überall verbreitet, das Zeug taugt nichts, ne? Also durch den Tierarzt und durch den Landwirt. Das können die sich auch nicht erlauben, von daher machen die in der Regel schon eine seriöse Beratung auch. Ja, also das nochmal so als Info für euch, wenn ihr da wirklich krasse Probleme mit habt, kann das Sinn machen, auch so einen Impfstoff mal, zumindest mal vorübergehend zum Beispiel, im Rahmen von einem Sanierungskonzept mit einzusetzen. Ist auf jeden Fall ein Versuch wert, beziehungsweise zumindest mal eine Diskussion mit eurem Tierarzt und einem anderen Berater, vielleicht je nachdem, durchaus wert. Ja, so. Dann würde ich sagen, belassen wir es mal dabei. Ich hoffe, es war nicht zu durcheinander. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Es tut mir leid, wie gesagt, normalerweise versuche ich das irgendwie besser zu ordnen, besser ja, irgendwie voreinander zu haben. Aber gut, manchmal ist es halt so und dann
muss man es halt ein bisschen spontan ad hoc so aus der Hüfte geschossen mal machen. Hilft ja nichts. Gut, also wie gesagt, ich hoffe, es war trotzdem informativ und es war vielleicht irgendwo was Neues dabei und ihr könnt damit was anfangen. Wenn ihr sagt, nee, jetzt bin ich viel verwirrter als vorher und weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht, dann schreibt mir bitte. Und auch ansonsten, wenn da noch Fragen sind, wenn ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen habe, wenn ihr sagt, da muss aber unbedingt noch diese und jene Info mit rein, bitte immer schreiben, ist gar kein Thema. Und ach so, jetzt, ach, seht ihr, das wollte ich eigentlich ganz am Anfang sagen. Jetzt hätte ich es fast komplett vergessen. Es gibt ja noch einen Rabattcode für mein Webinar. Und zwar habe ich am 28.07., ja, das ist jetzt ein bisschen krasser Themenwechsel, also Uberis ist jetzt gerade abgeschlossen. So, jetzt kurze Werbung in eigener Sache, also am 28.06., jetzt habe ich 7. gesagt, ne, am 28.06. Juni, Juno. Am 28. diesen Monats gebe ich für die TVD, für Fortbildung.wett, ein Live-Webinar zum Thema Kälberfütterung. Ist für Tierärzte, für Tierarzthelfer, für Tiermedizinstudierende. Die können alle mitmachen. Gibt auch eine ATF-Stunde. Um 19 Uhr ist das, glaube ich. 19 oder 19:30 Uhr? Oh Gott, wie peinlich, jetzt weiß ich es nicht. Abends. Ich muss es nochmal nachgucken. Aber ihr findet es auf der Homepage. Ich verlinke euch das hier in der Podcast-Beschreibung auch nochmal. Und da habe ich tatsächlich einen Rabattcode für euch bekommen. Ich meine, für Tiermedizin-Studierende ist es sowieso kostenlos. Aber für alle anderen mit dem Code Q-Munity, also wie meine Tierarztpraxis Community, Q-Munity, egal ob groß oder klein geschrieben, 20 in einem Wort, Q-Munity 20, bekommt ihr 20% Rabatt. Ich buchstabiere es einfach nochmal. Q-MM-UNITY20. Damit bekommt ihr 20% Rabatt auf dieses Webinar. Müsst ihr einfach bei der Anmeldung dann mit eingeben im entsprechenden Kästchen. Und ja, wie gesagt, gibt dann 20% Rabatt. Und dann freue ich mich ganz doll, wenn ihr da mitmacht. Ich habe es hier aber in der Beschreibung, wie gesagt, nochmal drinstehen. Genau. Ansonsten habe ich noch ein Geburtshilfe-Webinar online. Da gibt es 2 ATF-Stunden für, auch bei Fortbildung.wett. Und für alle Interessierten, für alle Landwirte, Landwirtinnen, Betriebshelfer, Azubis und alle, die es sonst interessiert. Am 4.7. gibt es noch Teil 1 meines Geburtshilfe-Webinars für Landwirte und Co. Und in den darauf folgenden 10 Tagen irgendwann auch nochmal das Geburtshilfe-Webinar Teil 2. Den Termin, den sage ich euch jetzt in den nächsten Tagen noch, den habe ich noch nicht fest. Wer da mitmachen möchte, der schreibt mich bitte einfach ganz formlos auf Instagram einfach an oder auf Facebook, ganz egal, oder schreibt mir eine E-Mail, lena.lindau@q-munity.de. Könnt ihr mich einfach anschreiben mit, ich möchte mitmachen oder schickt mir bitte weitere Infos oder was. Kostet 47 Euro, da ist Teil 1, Teil 2 inklusive und Zugang zur Aufzeichnung und natürlich jederzeit stehe ich für Fragen bereit. So. Werbeblock auch beendet, dann würde ich sagen, haben wir es für diese Woche. Ich gebe mir Mühe, wie immer, dass die nächste Podcast-Folge, so jetzt haben wir alle Artikel einmal durch, dass die nächste Podcast-Folge mal nicht wieder ganz so lange auf sich warten lässt. So, jetzt haben wir es aber wirklich und dann wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne mastitisfreie Woche. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuhören, freue mich über Rückmeldung und wenn ihr mögt, hören wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut!